digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.
24. April 2012, Dienstagabend, 19:30 Uhr, binär und extraordinär, das ist das Leitmotiv von dieser Sendung hier.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Die Sendung heisst Digitalmagazin und sie läuft auf Radio Stadtfilter. Am Mikrofon ist der Matthias Schüssler und hier im Studio ist auch der Kevin Rechsteiner.
Hallo miteinander.
Kevin, was meinst du, kommt irgendwann mal die Zeit, wo Computer perfekt funktionieren, wo sie alles richtig machen und wir beide komplett überflüssig sind?
Nein, glaube ich nicht. Es wird immer Probleme geben. Schön Zukunftsvision, die wir da haben. Nein, ich glaube, so wirklich. Also, vielleicht gibt es PCs, die Probleme selber lösen, aber die Anwendung von dem. Man muss ja am PC selber dann immer noch sagen, was er muss machen. Und dann werden vielleicht dort Fragen auftauchen. Wie mache ich, dass mein PC seine Probleme selber löst?
Das ist eine gute Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann mal passiert, und zwar in the year
2525.
Wenn wir dann noch leben, was ist das für eine komische Version, so mit so...
Das habe ich mich jetzt gesagt. So. Fanfare?
Ja, irgendwie. So ein bisschen mexikanisch angehört. Genau, und wenn das kommt, fangen wir an. Im Moment braucht es uns, glaube ich, noch. Wir sind die beiden, die eure Computerprobleme lösen oder probieren, eure Computerprobleme zu lösen. Bei unlösbaren Fragen sind wir leider machtlos. Das müssen wir jetzt schon mal gerade ankündigen. Wir können ja einfach, es kann auch mal passieren, dass wir eine Antwort nicht wissen. Das soll jetzt nicht verschwiegen werden. Aber wir geben uns Mühe, wie jeden letzten Dienstag im Monat machen wir Kummerbox live. Ihr habt Fragen per E-Mail auf digital@stadtfilter.ch geschickt. Problemschilderungen zu... Irgendwie pfeift es ein bisschen.
Ja, ich
dein Kopfhörer?
Soll ich weiss nicht. Vielleicht musst
du... machen. So, jetzt ist jetzt...
Nein, es ist nicht besser.
Ich weiss nicht genau, was... Vielleicht meine? So... Ja, es ist vielleicht besser. Nein, irgendetwas pfeift. Ich hoffe, ihr habt das nicht allzu laut drauf. Sonst müssen wir da zuerst unsere eigene Sendung debuggen, bevor wir anfangen. Also Problemschilderungen, die ihr geschickt habt auf digital@stadtfilter.ch zu Software, Internet, Mail, Gadgets und Multimedia. Darüber reden wir jetzt. Bei dringenden Fragen läutet ihr uns an ins Studio. Die Nummer ist 052-203-3100 oder braucht bei Twitter der Gartenhag-Tag Stadtfilter. Wir haben ein kleines Feedback zu der letzten Kummerbox Live-Sendung bekommen. Der Thomas schreibt: einmal mehr vielen Dank für eure kompetente und überaus unterhaltsame Sendung. Und er hat eine Antwort auf die Frage von der Michelle. Die hat hier wollen wissen, was für Wissensdatenbanken es gibt, wo man könnte Themen für den Unterricht einpflegen. Der Thomas meint, eine eigene Wiki- oder Moodle-Installation wäre natürlich ideal. Ich denke aber für Lehrpersonen mit geringem Nerd-Koeffizient, und das ist bei dieser Berufsgattung die Regel, wäre möglicherweise Wikispaces eine gute Alternative. Es funktioniert wie ein normales Wiki, beliebige Dateien, jetzt müssen wir wirklich in dieser Sache dann nachgehen. Beliebige Dateien lassen sich als Downloads einbauen, einzig ab einem gewissen Datenvolumen wird es kostenpflichtig. Und er sagt auch, ebenfalls toll, obwohl von der großen Datenkrake finde ich Google Sites, da ist die Integration mit den anderen Google-Diensten ein Pluspunkt. Wir sagen, merci für die Tipps, gebt mir gern weiter. Wikispaces findet ihr unter wikispaces.com und Google Sites unter sites.google.com. Jetzt kommen wir zu der Frage, ein bizarres Problem. Berichtet uns der Willi, was machen wir, unsere Kunden oder Word falsch? Wir erhalten Word-Textdateien von Kunden, die wir überarbeiten müssen. Wir verrechnen die Arbeit nach Zeilen auf der Basis der Wörterzählen-Funktion. Wie kommt es nun aber dazu, dass die Angaben verschieden sind beim direkten Klicken auf Wörterzählen, dann nach dem Befehl alles markieren. Wir verwenden Word für Mac. Der Kunde macht das gleiche bei seinem Windows-PC und erhält nochmals andere Zahlen. Komisch, komisch.
Ich habe keine Ahnung, was das ist. ich habe mir mehr so ein bisschen überlegt, ob das etwas mit der Schriftart könnte zu tun haben oder ob das wirklich ein Bug ist vom Word. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das mal ausprobiert bei mir auf dem Mac mit dem Word. Wie heisst das Word, das ich habe? Was ist das für eine Version? Die alte, ist das 2002? Die keine Ahnung.
Gibt es halb 2000. Also die, ja,
gibt es nur noch die offiziell. Und Office 2010 auf Windows und ich habe das gleiche Resultat bekommen. Ich habe aber auch nur ein kurzes Dokument und das ist etwa eine Seite lang. Also ich habe keine Ahnung.
Ich glaube übrigens, was pfiffen hat, ich hoffe, es war der Kopfhörer dahin, den ich jetzt ausgesteckt habe. Also ich habe ein Dokument gefunden bei Microsoft oder wo in der Knowledge Base, also ihrer Support-Datenbank, und dort erklären sie so ein bisschen Sachen. Also es gibt so Steuerzeichen, die es drin haben in diesem Dokument. Tabulatoren, Absatzmarken, Leerzeichen zählen da auch dazu, wo je nachdem unterschiedlich gezählt werden. Aha. Und da kann es offenbar je nach Version ein bisschen zu Unterschied kommen. Und ja, auch so Sachen wie als unsichtbar markierter Text kann zu Unterschied führen. Und dann, also eben, wenn man nur einfach wenn man alles markieren macht, dann macht er das, zählt er über das ganze Dokument. Wenn man aber nur einen Teil markiert, dann zählt er nur den markierten Teil.
Mhm.
Und darum, würde ich empfehlen, sich da einfach darauf zu einigen, eben nur den Text markieren, wo auch zählt, also wo ihr auch dann verrechnet, dem Kunden. Und dann auch sich darauf zu einigen, ob man mit oder ohne Leerzeichen soll zählen. Also das weist ja die Software auch aus. Und wenn es dann immer noch zu Unterschied kommt, das glaube ich zwar nicht. Also ich würde vermuten, dass es zu Unterschied kommt, wenn es da so Sachen wie Grafiken oder irgendwelche verrückte Geschichten drin hat. Aber wenn man nur eigentlich den eigentlichen Text markiert, dann sollte die Unterschied nicht so gross sein oder nicht so gross, dass sie ins Gewicht fallen. Und sonst kann man ja immer noch auch noch Ziele zählen anstelle von Zeichen. Da muss man einfach eine proportionale Schrift einstellen, also eine, wo alle Buchstaben gleich sind. Da muss man mal abzählen, wie viele Zeilen, dass man, also Zeichen, dass man gerne auf einer Ziele hätte und dann die Ränder so einstellen. Und dann kann man dann von sich, von dieser Funktion, einfach bei den Zielen anzeigen lassen. Und dort würde ich vermuten, dort verzählt sie sich dann nicht.
Aber eine knifflige Frage, die erste, die man schon nicht mit hundertprozentiger Sicherheit wissen.
Also ich habe ein bisschen vermutet, dass wir dort vielleicht nicht so perfekte Antwort haben. Und darum habe ich gefunden, ich fange mal mit der an und dann können wir uns allenfalls noch steigern.
Das Feld von hinten aufrollen.
Bei der Heidi habe ich das Gefühl, da knallen wir jetzt eine perfekte Antwort auf den Tisch. Die Heidi hat nämlich so ein elektronisches Lesegerät und das muss sie jetzt natürlich auch mit Büchern füllen, weil sonst bringt sie irgendwie nicht so viel. Um das WLAN des künftigen Kindle-Readers zu aktivieren, benötige ich ein Passwort. Wo kriege ich dies? Wer kann mir das geben? Als Digital Immigrant bin ich bei diesem Problem überfordert.
Ich nehme an, dass das Wireless, also das WLAN-Passwort ist. Das kann dir der Mensch geben, der das eingerichtet hat. Oder vielleicht Bluewin, die wissen das nämlich auch, bei den neuen Geräten kommt nämlich das WLAN kommt vorinstalliert und das ist dann irgend so ein 4x4-stelliges Passwort oder so.
Ja, also was sie jetzt nicht gesagt hat, ist, ob sie eigentlich selber so ein WLAN hat. Dann, wenn sie es eingerichtet hat, dann müsste sie das wissen, dann müsste sie das irgendwo können nachschauen. Oder ob sie kein WLAN hat und jetzt einfach wissen von uns, wie sie am einfachsten zu einem WLAN kommt.
Ja, das stimmt.
Ich habe den Verdacht, dass sie das meint.
Ja, aber mal natürlich, sie kommt dann natürlich auch zum Passwort.
Also, ja, wenn sie kein WLAN hat, dann kann sie einfach mal um sich herum schauen, was es so für WLANs hat. Und wenn irgendein Nachbar, wenn sie da eins hat, wo gleich heisst, wäre ein Nachbar, dann können sie dort mal läuten und fragen, dürfte ich echt, lieber Nachbar, dein WLAN mit benutzen. Ich lade nur Kindle-Bücher ab, das ist nicht wahnsinnig viel Daten, das sind so vielleicht 2-3 Megabyte pro Woche oder so, also das wäre wirklich verkraftbar. Vielleicht hat dem Nachbar sein WLAN ja auch einen Gastmodus, den er einschalten kann, den er nachher restriktiver konfigurieren, dass Heidi ihm da nicht alles ausspioniert, wobei ich glaube, das würde sie nicht machen.
Mit dem Kindle.
Mit dem Kindle, genau. Also Hacken und Cracken mit dem Kindle, das wäre
ein Spezial.
Das wäre mal eine interessante Herausforderung. So. Der Kevin Mitnick könnte das sicher.
Was mit dem Kindle kannst du?
Ja, man da irgendwie kann die UBS einbrechen und 100 Milliarden abzyklen mit dem Kindle.
Oder ein Windows drauf installieren.
Fände ich noch cool. Also das, aber darum geht es eigentlich nicht. Und, ja, und wenn sie keinen Nachbar hat, dann muss sie halt irgendein offenes WLAN suchen. Und also da gibt es vielleicht irgendwelche Spünte, gibt es ja amig, wo so WLANs anbietet, da zwingt, ich glaube, ich habe es auch schon gesagt, Kaffeesatz oder so, gibt es sicher auch andere, wenn ihr andere Restaurants kennt.
Ich könnte mal all Kaffee mit Wireless raussuchen und Kennwörter dazu verraten.
Genau.
Wäre auch eine Sendung.
Das beim Kaffeesatz habe ich mal gewusst. Ich glaube, Kaffeesatz 99.
Kaffeesatz 99 ist es.
Gell, es ist.
Ja.
Wir verraten das jetzt. Also, und wenn ihr gerade wollt, dann könntet ihr doch uns per Twitter mit dem Hashtag Stadtfilter noch schnell die anderen Restaurants mit WLAN durchgeben. Weil, also eben, wenn du nur ab und zu so Bücher kaufst, dann kannst du auch schnell mal in den Kaffee gehen. Und einen Kaffee nehmen und dann deine Bücher runterladen und dann geht das. Sonst empfehle ich ja so offene WLANs eigentlich nicht so. Also für, die sind eigentlich so Sicherheitsgründe, sind die so ein bisschen heikel, weil irgendjemand in dem Netz kann das Fireship, wo zum Beispiel mal alle Adressen, alle Session-Cookies von Facebook und Twitter und so mitgeschnitten hat und dann alle Konten oder von den sozialen Netzwerken in dem gleichen Netz dann dem eröffnet hat, wo das gemacht hat. Das sind so ein bisschen die schwierigen Sachen. Aber nur beim Bücher abladen sehe ich jetzt das Problem das nicht so. Also, dann könnte man das machen. Ja. Und sonst wäre natürlich geschickt gewesen auf eine Art, oder wenn sie noch nicht gekauft hat, für den künftigen Kindle schreibt sie ja, wenn sie noch nicht gekauft hat, dann sollte sie bitte einfach den mit 3G kaufen. Der kann dann auch Mobilfunk, da braucht sie kein WLAN-Passwort. Das Gerät kostet ein bisschen mehr, aber sie braucht kein Abo, keine SIM-Karte, nichts und kann dann einfach so den brauchen, ohne den das WLAN. Trari, trara.
Ja, okay.
Das wäre fast noch einfacher. Der Michael hat eine Frage aus dem beliebten Gebiet von der Sicherheit. In 2 Monaten läuft mein Norton Internet Security 2012 ab. Ich verstehe zwar nicht, warum das 2012 schon abläuft, weil das Jahr geht dann ein bisschen, aber wie auch immer, das wissen wir jetzt nicht. Er braucht keine Zusatzfunktionen und darum würde ihm wahrscheinlich ein Gratisprogramm wie MSE, Microsoft Security Essentials, lange. Aber ich finde keinen Vergleichstest und er will das nur nehmen, wenn er ihm einen Vergleichstest sagt. Jawohl, nimm das.
Ich finde 1000 Tests zu dem. Also ich habe einfach mal eingegeben Microsoft Security Essentials Test und da kommt von Chip.
Ich glaube, er will gerne etwas, das ihm vergleicht mit seinem Norton.
Ah, mit seinem Norton. Sich mal einen Norton hinten hängen.
Also, es gibt solche.
Ich hätte jetzt gesagt, die
Tests gibt es. av-comparatives.org oder www.av-test.org. Es gibt sicher auch ein paar andere.
Das Chip hat auch getestet.
Dort kannst du auch wirklich so die in den verschiedenen Funktionen vergleichen. Und ich finde einfach, es ist wie so ein bisschen schwierig, das zu vergleichen. Weil ob ein Programm gut ist, hängt davon ab, was für Gefahren. Ja. Also ob es dort gut ist, wo auch die Gefahren sind, die du hast. Also es ist, ja, und das weisst du nie so im Voraus. Und weil sie unterscheiden sich eben sehr. Und es gibt keins, wo jetzt durchs Band weg am besten wäre, und es gibt das eine, wo dort gut ist, das andere ist ja am anderen Ort gut, und es ist ein bisschen müßig, dass, und es verändert sich dann auch wieder, dann kommen wieder irgendwie neue Schädlinge und so, und dann ist wieder alles anders. Und wenn man wechselt, hat das wiederum eben auch Probleme. Also wenn man die Software, die man drauf hat, nicht gut, nicht komplett löscht und die noch so Rückstände hat, dann kommen die Rückstände dann in Konflikt mit dem neuen Produkt und dann kreucht die Kiste nun an oder macht ganz komische Sachen. Also darum ist da immer meine Empfehlung, wenn man bei etwas ist, wo gut ist, dann bleibt man einfach dabei. Also ist am einfachsten. Never change a winning team, um da eine Plattitüde da mal ein bisschen platter zu treten. Und ja, und man muss sich so ein bisschen seinem Risikoverhalten anpassen, finde ich, wenn man so ein vorsichtiger Mensch ist und eigentlich immer so ein bisschen seine angestammten Pfad entlang geht, dass also es die gleiche Webseite, keine Wares runterlässt, keine was weiß ich was, Sachen ausprobiert die ganze Zeit, dann ist so ein Gratis-Programm eine gute Sache. Und wenn man vielleicht aber eben so einfach alles gerne ausprobiert, dann ist sicher so ein bisschen umfangreiches Produkt.
Macht Sinn.
Wo einem dann schon, das Norton, was ich noch gut finde, das sagt einem schon, wenn man eine Datei runterlässt, sagt es einem, ob die Leute, ob die Datei viele Leute abgeladen haben oder ob die wenig, ja, ob die unbekannt ist. Und das hilft so ein bisschen, dass man sieht, sie hat noch niemand abgeladen und sie ist von einer dubiosen Webseite. Dann sollte man es vielleicht sogar als erfahrener Computernutzer die dann nicht gerade sofort ausführen im Admin-Konto. Mhm. Und wenn es aber heisst, es ist zwar eine komische Webseite, aber es heisst, 5 Millionen Leute haben die schon gebraucht und sagen, alles sei toll, dann ist sie wahrscheinlich toll und dann muss man sich nicht so Gedanken machen. Und sonst kann man ja einfach eben, so das Risikoverhalten finde ich ebenso wichtig wie die richtige Software. Können wir da gerade noch so ein bisschen Tipps geben? Was wären so die Tipps? Sicherheit im Internet.
Was heisst das softwaremäßig?
Einfach nein, vom Verhalten her.
Keine illegale Sachen runterladen.
Also eben keine Wares, das wäre das Stichwort dazu.
Nicht auf Werbung klicken. Installiert euch Adblock. Das ist das Zusatztool für den Browser, dass euch all Werbung ausblendet wird. Super, wenn man teilweise nicht so genau weiss, was man jetzt anklicken darf und was nicht, wird nämlich vieles schon mal ausblendet. Und dann ja, einfach mit logischem Menschenverstand. Nicht reinschiessen, zuerst lesen. Und dann kommt es gut.
Gesunder Menschenverstand, das ist wahnsinnig banal.
Wir appellieren an das.
Genau, und eine gesunde Portion Misstrauen wie im richtigen Leben. Wenn man irgendeinen so vor der Tür hat, der einem irgendetwas anträgt, dann hat man ja einen keinen Adblocker an seiner Tür, sondern wenn einem der komisch vorkommt, dann sagt man, ja, ist schön, aber gang jetzt wieder. Und
ich gebe dir meine Kreditkarte jetzt nicht mit.
und genau, so kann man das auch im Internet machen. Gehen wir zu der nächsten Frage. Der Rolf ist Google müde. Er fragt, welche Suchmaschinen gibt es eigentlich nebst Google? Ich lernte yippie.com kennen. Mir gefällt die Kategorisierung. Ich habe aber den Eindruck, dass die was eher amerikanische Resultate listet. Kann es sein, dass nicht alle Suchmaschinen die gleichen Resultate anzeigen, Kevin?
Was beantworten wir zuerst? Alternative Suchmaschine oder die zweite Frage?
Machen wir alternative Suchmaschine.
Bing.
Bing, genau.
Bing.
Die Maschine mit dem Bing. Ich mal einen Monty Python Sketch geben, wo die Maschine mit dem Bing geheissen hat.
Wirklich? Weiss ich nicht. Kenne ich nicht. Shownotes müssten dort. Müsste die Shownotes,
unbedingt.
Bing.com. Alternative zu Google. Aus dem Haus Microsoft. Finde ich eine coole Suchmaschine. Ich gehe gleich mal schnell auf Bing schauen. Hat die eigentlich immer noch den Beta-Status? Seit etwa 3 Jahren. Es ist immer noch auf Beta-Status. Sehr gut. Nein, Bing, wirklich coole Alternative zu Google. Es gibt aber natürlich jenste Suchmaschinen zu ganz vielen verschiedenen Themen. Auch dort kommt es wieder darauf an, was du suchst. Suchst Bilder. Es gibt spezielle Suchmaschinen nur für den wissenschaftlichen Bereich. Es gibt Suchmaschinen nur für mathematische Formeln, nur für Geschichte oder nur für Kinder. Also, es ist so ein bisschen sehr offen. Ich finde, Bing, einfach so im Allgemeinen gesehen, eine gute Alternative zu Google. Und natürlich, Suchmaschinen listen ganz unterschiedliche Resultate auch auf. Also das ist ja das Geheimnis von jeder Suchmaschine, dass die einfach nach einem bestimmten Algorithmus oder nach einer bestimmten Logik funktioniert. Das ist, wie wird eine Seite gewertet, dass sie weiter oben angezeigt wird. Das ist das Geheimnis von jeder Suchmaschine. Und dort ist natürlich jede Suchmaschine bestrebt, ein Resultat anzuzeigen, zuoberst, dass möglichst die Seite stimmt. Ist das Bing?
Das ist the machine that goes Bing.
Also, you have a machine that goes Bing! Get the machine that goes Bing! And that's the most expensive machine in the whole hospital.
The machine that goes Bing. Und man sieht da so einen Kreissaal und Monty Python, wo um eine Frau rumstehen. Also, wenn man sich das von Monty Python kennt, the machine that goes Bing. Ja, genau. Und warum haben dann jetzt nicht alle von diesen Suchmaschinen das gleiche Resultat?
Das habe ich schon beantwortet. Oh, aber du bist abgelenkt mit Suchen, mit Bing. Ich habe gesagt, jede Suchmaschine hat das Geheimrezept.
Also genau, ich
ja.
Tatsächlich
im Internet gesurft. The machine that Sendung. Goes Bing.
Ich finde darum jetzt auch nicht mehr die nächste Frage, die ich gerne noch gestellt hätte. Doch da ist sie, die Enid ärgert sich über Spam, seit ich ein Bahnticket bei der DB namens Deutsche Bahn, heisst die Bahn, bestellt habe, erhalte ich jeden Tag mehrere idiotische Schnäppchenangebote von Deal des Tages und Groupon. Wie kann ich so ungewollte Mails streichen lassen?
Also mich erstaunt, dass wenn man ein Bahnticket bei der DB, bei der Deutschen Bahn bestellt, dass man nachher so Spams überkommt. Es kann natürlich irgendein Spezialangebot sein, dass man sich dann gerade für einen Newsletter eingetragen hat. Aber jetzt gerade irgendwie Deal des Tages und Groupon, unten dran im Newsletter kann man sich abmelden. Hat es ganz klein mit hellgrauem Text auf weißem Grund steht, man kann sich abmelden. Und dann kann man dann draufklicken und sich austragen lassen. Das funktioniert eigentlich ohne Probleme.
Ja. Das war auch die Frage. Ich habe gefunden, also ich glaube nicht, dass die Deutsche Bahn das macht. Also. Aber es gibt natürlich, also ich habe gesehen, dass Groupon zum Beispiel so Tickets von der Deutschen Bahn verkauft. Also wenn man da natürlich auf Schnäppchenjagd geht, dann kann das eine unerwünschte Nebenwirkung sein, dass man dann so, so Zeug überkommt. Die Frage wäre, wie schützt man sich, wenn sie jetzt trotzdem so ein Groupon-Angebot nutzen und dann aber nicht belästigt werden hinten drin? Weil der gehört ja eigentlich, Deal des Tages und so, gehört ja dazu, dass man dann auch täglich belästigt wird.
lesen. Es steht bei 99% von allen Formularen, wo man sich irgendwie anmeldet, ich möchte den Newsletter in Zukunft bekommen, und es ist meistens halt schon ein Häkchen gesetzt. Also ich muss den nicht mehr setzen, sondern ich muss ihn wirklich deaktivieren.
Also das sogenannte Opt-out anstelle vom Opt-in, wo man muss sagen, aktiv, ja, ich will das.
Genau, meistens muss man die allgemeinen Geschäftsbedingungen muss man akzeptieren und dafür kann man die Newsletter rausnehmen. Also, ja.
Ja, und sonst ist es auch gut, wenn man zweite Adresse hat, wo so Zeug drin ist, wo man dann nicht täglich liest, dass man das ein bisschen separieren kann von dem, wo man wirklich, von dem Mailverkehr, der einem täglich interessiert. Und dann hat man das Problem nicht so. Und dann haben wir noch Zeit für die Frage von der Deva. Sie ist beunruhigt. Ich bin hier in Umbrien bis Ende Mai. Ja, okay, das ist jetzt glaube schon gewesen, also aber vielleicht nützt es trotzdem. Ich arbeite mit einem Wifi-Stick. Nun habe ich mal das Protokoll angeschaut und mit Erstaunen festgestellt, dass dort Gigabyte große Datentransfers zu finden sind. Haben Sie eine Erklärung dafür? Und dann findet sie, Kbytes sind okay, aber nicht Megabytes oder Gigabytes. Und sie hat einen Screenshot mitgeschickt, auf den sieht man 3 GB für einen Monat ersichtlich, also kumuliert 100 47 MB Upload und 2,7 GB Download. Kevin als Datentransfer-Doktor mit dem Bing, was Bing. Sagst du da dazu?
Ich würde jetzt sagen, das ist normal. Also, es gibt ja im Internet wie die zwei Wege. Es gibt den Upload und es gibt den Download. Der Upload ist alles, was ihr ins Internet schickt. Also, wenn ihr eine Suchanfrage von eurem PC eintippt, The Machine That Goes Bing von Monty Python wird die Anfrage geschickt. Und nachher schaut ihr das Video. Und dann lässt es euch, also es streamt eigentlich das ganze Video ab. Also wenn man so ein Video schaut, Monty Python, sind das schnell mal irgendwie 6, 7, 8, 9, 10 Megabyte. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt für eine Qualität ist. Aber das passiert dann mal schnell. Also die 3 GB down erstaunen mich nicht wirklich. Also der einzige Traffic im grösseren Stil, den man generiert mit dem Upload, ist, wenn ich ein Mail verschicke mit irgendeinem Anhang. Und sonst ist eigentlich alles Download. Alles. Ich hole alles. Also, ja.
Ja, darum ist ja ADSL auch asynchron. Also haben wir ab UL viel langsamere Geschwindigkeit wieder runter, weil die Überlegung ist, dass das meiste ja von oben runterkommt und darum das viel schneller sein sollte. Es stimmt, ich habe dann auch gefunden, ich glaube nicht, dass es so, dass es, das ist absolut im Rahmen. Wir wissen jetzt natürlich nicht, was sie macht, eben, ob sie viel genau. Video schaut und so. Aber es gibt ja schon einzelne Websites, wo über ein Megabyte Traffic generieren. Also so eine Tagi-Website kann nur die Frontseite aufrufen, kann 1 Gig, 1 Mega, 1,5 Mega, wenn es noch Werbung drauf hat. Neuerdings hat sie ja auch so manchmal Videos da drauf. Kann ich übrigens fordern an dieser Stelle, ich möchte keine Werbung, wo Videos sind. Und ich möchte vor allem nicht... Was ich noch fast schlimmer finde, ist Ton, wenn es dann irgendwie von allein anfängt. Ja,
ganz schlimm.
Los chattern und so, dann ist das extrem mühsam. Und, aber eben, also, wenn man nur schon ein bisschen surft, kommt man locker auf 100 Megabyte im Tag, auf 200, wenn man recherchiert. Also ich würde auch sagen, ich glaube, da können wir einfach Entwarnung geben und sagen, es ist normal. Es ist eigentlich kein Problem, sie hat ja Software, sie kann das im Auge behalten, sie sollte einfach wissen, ob sie ein Limit hat,
genau.
Ob sie muss irgendwann einmal Strafgebühr zahlen oder ob sie irgendwann einmal das Internet abklemmt, weil sie viel gesurft hat, aber solange sie das im Auge hat und weiss, was sie darf brauchen und was nicht, ist das absolut kein Problem.
Würde ich auch sagen.
Wie viel brauchst du so Daten im Monat, weißt du das?
Ich habe keinen Plan. Ich weiss nur, dass je nach Projekt im Geschäft habe ich so einen Peak mit ganz viel Upload. Also da bin ich schnell mal auf irgendwie 30, 40 GB nur Upload. Es ist viel, aber ich weiss es nicht genau.
Also und dann kann man das, kann irgendein Update vom Mac OS 10 kommen, das kann mal 800 Giga sein und wenn man zwei Rechner hat, dann hat man das fast schon drin.
Ja.
Also das ist, das muss man so ein bisschen im Auge behalten. Und jetzt sind wir durch. Wir haben die akuten Fragen abgearbeitet, aber uns, glaube ich, noch nicht ganz überflüssig gemacht. Ein paar Probleme sind noch vorig geblieben, das spüre ich jetzt ganz deutlich. Und darum kommt Kummerbox live auch in einem Monat wieder. Ihr hört die Sendung dann am 29. Mai. Schickt uns Fragen für die Sendung schon jetzt. Die Adresse ist digital@stadtfilter.ch. Es gibt dann auch schon vorab eine kleine Antwort und ihr wisst auch Lob, Tadel, Themenwünsche und alles andere könnt ihr uns da anschicken. Zum Beispiel auch andere Restaurant mit gratis WLAN da zur Winterthur. Nächste Woche ist 1. Mai, da müssen wir jetzt zuerst noch ein bisschen mit der Gewerkschaft verhandeln, ob wir dann überhaupt dürfen senden oder nicht und und ob wir müssen überlegen, ob wir noch genug nüchtern sind überhaupt am Abend um 7:30. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob es eine Sendung gibt, wenn ja, dann gibt es wahrscheinlich einfach eine Sendung mit Musik, irgendein digitalen Musik-Special oder ein musikalischen Digital-Special. Irgendetwas, was es dann nur da live auf dem Sender gibt, nicht als Podcast. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, sind einfach sicher, dass ihr in einer Woche um 7:30 96,3 MHz oder www.stadtfilter.ch einschaltet. Und der, der jetzt noch den Werbespot abgesondert hat, ist der Matthias Schüssler.
Und da war der Kevin Richsteiner. Einen ganz schönen Abend.
Tschüss miteinander.
Digital wird euch präsentiert von Maestro. Installiert, funktioniert.